ARD.
Endlich wieder Fußball im Ober- und Unterhaus. Union ungeschlagen, Magdeburg rollt, Dresden hält die Null.
Die dritte Liga startet mit Ostderby und Geburtstagschoreo.
So viel Kuchen kann man gar nicht backen. Viele Ostvereine feiern in diesem Jahr Jubiläum.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Und da sind wir tatsächlich wieder da. 19. Januar 2026 und die drei machen es einfach.
Wir wieder.
Ist das unglaublich oder was?
Grüße.
Männer, ich habe euch brutal vermisst.
Morgen.
Brutal vermisst, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schön,
also wir können
sehen.
Ja, wir
ich habe euch auch vermisst.
Ey, wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja Schriftverkehr gehabt, ne, in der WhatsApp-Gruppe und ab und zu mal ein bisschen, klar, über das gesprochen, was uns der Fußball außen so hinlegt, aber dass wir uns so live, und live nicht, aber so in Farbe so auf einem Bildschirm sehen, das ist echt schon eine ganze Weile her, ey. Männer, Jungs, wie geht's euch? Alex, was macht's Leben?
Och ja, es geht jetzt wieder seinen gewohnten Gang. Nach 3 Wochen Pause und mehr oder weniger komplett Ruhe mit mal Wochenende in den Bergen mit den Kiddies und so weiter, geht's jetzt wieder rund, ne? Das war ja schon mehr oder weniger Kickstart, auch wenn die Regionalliga Nordost noch nicht spielt, geht's ja jetzt direkt wieder richtig zur Sache. Und dementsprechend sind wir zurück im Alltag und zurück im Podcast.
Das und Gregor schön. Sieht auch erholt aus, so im Rahmen seiner Möglichkeiten, das freut mich.
Für ein neues Jahr kriegt man direkt wieder einen reingedrückt hier. Mann. Ja, ich war schon wieder ein bisschen unterwegs, ich mache mal so ein FA Cup Wochenende im Januar. Das heißt, ich war schon ein paar Tage in England und war jetzt aber auch froh, dass am Wochenende jetzt auch wieder der Ostfußball losgeht. Ich war wirklich so richtig, ich war in Rostock und habe dann da dieses Ostseestadion gesehen und war so, ach geil, endlich geht es wieder los. Und ich finde es auch gut, dass es so ein bisschen softerer Start ist, dass die Regionalliga ein bisschen später anfängt. Da kann man sich so auf einige wenigere Spiele jetzt konzentrieren und jetzt so langsam plätschert das dann so wieder rein. Du hast ein bisschen Urlaub gemacht, ne, Paddy?
Ich war mal eine Woche komplett off. Na, komplett off ist übertrieben. Das funktioniert extremst schwierig in dem Job, in dem wir machen, weil man ja auch immer so parallel gucken will, auch was der Fußball so macht und was alles so links und rechts noch passiert. Aber ich habe mir mal einen geschmeidigen Sonnenbrand eingefahren, zumindest mal 7 Tage. Genau.
Und hast Fotos gemacht.
Und habe viele Fotos gemacht als mentalen Ausgleich. Ich mag das sehr, sehr kreativ zu sein auf allen möglichen Ebenen. Aber ja, ich habe es auch wirklich vermisst, hier jeden Montag mit euch kaputten zu sitzen. Wir können vielleicht jetzt schon Disclaimer raushauen, ne? Also es wird höchstwahrscheinlich eine lange Folge werden, weil es ist lustigerweise natürlich in den 3 Wochen, wo kein Fußball gespielt wird, trotzdem unglaublich viel passiert im Fußball-Osten. Deswegen seht uns jetzt schon bitte nach, wenn wir irgendeinen Verein nicht erwähnt kriegen, dann ist es keine böse Absicht, sondern liegt einfach daran, dass wir jetzt hier nicht jeden Transfer durchgehen können und alles Mögliche, klar, sondern es wird direkt wieder Fußball gespielt, es gibt viele Themen. Und da hangeln wir uns langsam durch. Zusammen mit demjenigen, der erst durch den Geschäftsführer von Transfermarkt.de erfahren hat, dass er auch in dieser Saison wieder mit dabei ist oder in diesem Jahr beim Fußball-Podcast im Osten geht die Sonne auf mit Alex Küpper. Alex, was war denn da los?
Oh, welch eine freche Anspielung auf Werder Bremen, die sich da ein bisschen blamiert haben tatsächlich, ne?
Also aber die Werder ist gut. Also ist nicht unser Thema hier. Das ist geografisch dann im Norden geht die Sonne unter, der Podcast vom NDR. Aber also, Entschuldigung, das war schon mehr als ein bisschen kurios, ne? Aber ja, schön, dass derjenige dann auch da
Clemens,
ist. Ja,
Clemens Fritz, ne?
Ja, genau. Clemens der ist natürlich Fritz geografisch. Das stimmt natürlich, ja. Das stimmt
genau,
natürlich.
Kommt ja bei uns aus der Region und wusste nicht, dass er doch mehr Spieler ausleihen durfte als gedacht und wurde dann tatsächlich von Transfermarkt.de darauf aufmerksam gemacht. Ganz kurz, die Werderaner Geschichte habt ihr mitbekommen, ne? Die 6. Trainerentlassung in der Bundesliga, 4 davon nach einem Spiel gegen Werder Bremen. Also unabhängig von der halbwegs verkorksten Transferpolitik sind die immer wieder in der Lage, irgendwelche Trainer zu killen in der Bundesliga. Danke Paddy. Und der Mann, den ich jetzt vorstelle, der hat schon ein bisschen was vorweggenommen. Das Jahr ist noch keine 3 Wochen alt und er hat die ganz großen Kathedralen des Fußballs schon wieder besucht. Old Trafford, Ostseestadion und so soll es weitergehen. Gleich auf dem Weg nach London, Gregor Rühl.
Wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich begrüße den Mann, der im Winter Content-Trainingslager in der Sonne war, seinen Pass vorzeigen musste und dann aber ordentlich Fotos geschossen hat. Hier ist Paddy Fritsche.
War das mit dem Pass vorlegen, war das auch eine Doppeldeutigkeit oder fällt dir das jetzt erst auf?
Passen, Fotos geschossen.
Ah, okay, gut, ja. Ja, schön, schön, schön.
Gags, die man erklären muss, sind die besten.
Ja, ich habe, es ist, ich bin mal gespannt, wo es uns so hintreibt. Ey, 3 Wochen keinen Podcast gemacht und mein Kopf ist so, okay, was muss ich jetzt machen?
Wir müssen vor allem, Jungs, bevor wir einsteigen in den Ostfußball, müssen wir ganz kurz über das sprechen, was gestern Abend passiert ist. Habt ihr das verfolgt? Afrika-Cup-Finale.
Ich dachte, du meinst das 1-1
von Stuttgart gegen Union. Nein, das meinte ich nicht. Afrika-Cup-Finale ist zwar jetzt nicht unser Kernberitt, aber wir sind ja auch ein Fußball-Podcast. Und wenn vielleicht das verrückteste Fußballspiel aller Zeiten zu Ende geht, dann müssen wir zumindest kurz ein Wort drüber sprechen. Ja,
es ist wirklich Senegal hat es gezogen, gesehen, das habe ich zumindest gelesen.
Senegal hat es gezogen, aber auf eine Art und Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Also Senegal macht ein Tor, das nicht gegeben wird, was auch vom VAR nicht overruled werden kann, weil der, bevor der Ball drin ist, schon abgepfiffen hat. Da gehen die Senegalesen schon steil. Das war kurz vor Schluss, glaube 90. schon. Kurz danach bekommt Marokko den Elfmeter und dann war komplett Feierabend bei den Senegalesen. Die haben gesagt, das akzeptieren wir nicht, dann sind die vom Platz gegangen. Haben einfach gesagt, wir beenden jetzt das Spiel. Sind die teilweise in die Kabine, einige sind draußen geblieben, dann war, glaube ich, weiß nicht, 15, 20 Minuten oder so Unterbrechung. Völliger Wahnsinn, aber die Entscheidung stand, ne? Elfmeter für Marokko. Dann kommt Senegal wieder raus, 90 plus 15, 90 plus 20, ich weiß es nicht, Wahnsinn auf jeden Fall. Und dann läuft Brahim Diaz, so heißt er doch, ne?
Der Brahim Diaz und
von Real Madrid.
Und man muss, ich habe es auch nur, mir wurden nur die ganze Zeit so Nachrichten geschickt, weil ich konnte es irgendwie nicht gucken, weil wo das lief, das hatte ich nicht. Und dann habe ich aber super Ticker bekommen und dann hat auch irgendjemand meinte so, ja, wenn der jetzt trifft, ist es ja auch total kacke für Marokko im eigenen Land, so diesen Titel zu holen, ne? So, und jetzt bitte.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätten sie eher genommen, als das, was dann passiert.
Ja, genau, aber trotzdem auf diese Weise, weißt du, wenn die Spieler dann, also das ist doch, also das war ja schon zu dem Zeitpunkt total entwertet, so dieses Finale, weißt du, wie ich meine? Und dann ist jetzt aber diese Wendung wieder, weil jetzt musst du wieder übernehmen, denn Brahim Diaz.
Ja, läuft an, macht den Panenka so langsam, wie es nur geht, und der senegalesische Torhüter bleibt stehen. Das wäre im eigenen Land der erste Afrika-Cup für Marokko gewesen seit, ich glaube, einem halben Jahrhundert oder so. Boah. Und mit dem letzten Schuss dieses Turniers macht er den Panenka, verschießt das Ding. Und in der Nachspielzeit, in der Verlängerung macht Senegal Traumtor, gewinnt das Ding 1-0 in Marokko. Also, völliger Wahnsinn. Das nur ganz kurz am Rande, weil es wirklich eins der verrücktesten Fußballspiele war, von denen ich je gehört habe. Und jetzt Ostfußball.
Jetzt bitte Ostfußball. Und das, was da im Afrika-Cup einmal im Jahr passiert oder alle 2 Jahre, das gibt es an jedem Wochenende im Winter in Deutschland in irgendwelchen Hallenturnieren, Freunde. Also wir müssen mal natürlich auch hier Blick zur Basis, ne? Die Basis, die zockt höchstwahrscheinlich noch nicht wieder Fußball. Also außer ihr habt irgendwo eigene Testspiele organisiert. Auch da weiterhin gilt in diesem Jahr 2026, schreibt uns, bombardiert uns bitte mit Nachrichten, mit DMs an Sport im Osten oder auch an unsere Accounts. Wir lesen wirklich alles und freuen uns da über Zuschriften. Noch wird nicht gespielt, aber in der Halle. Und Männer, da muss ich euch einfach fragen. Also es gab jetzt zum Beispiel das Walter-Fritsch-Turnier. Es gab den Gerd-Schädlich-Cup im U14 im Jugendbereich. Es gab den Legenden-Cup in Gera, wo ich mit dabei war. Ich durfte das Ding moderieren mit Ailton. Das war einfach grandios für mein inneres Kind.
Mit Ailton moderieren?
Hast du?
Das stelle ich mir, das stell ich mir anstrengend vor.
Ja, also wir haben so 12 Minuten zusammen Halbzeitshow quasi gemacht. Also angedacht war es als kurzes Interview in der Halbzeit dieses Hallenturniers und aber wenn Paddy Fritsche zusammen mit Dasa Ailton da, ne, am Mikrofon, dann dauert das halt länger als 3,5 Minuten. Und das hat ihm, das muss ich echt, das war so geil, das hat ihm so viel Spaß gemacht und wir haben uns dann noch so oft unterhalten, so zwischen Tür und Angel, dass er dann danach kam, nach der Siegerehrung, nachdem er, ich glaube, der wurde jetzt in jedem Hallenturnier, auch in Oldenburg und sonst wo, der wurde, glaube ich, jetzt in 7 von 7 Hallenturnieren, wo die Werder-Legenden gespielt haben, zum Publikumsliebling gewählt, weil einfach alle bei Ailton kollektiv einfach ausrasten. Jedenfalls,
den lieben alle, Wahnsinn.
Das ist einfach brutal, ey, was der für eine Strahlkraft nach wie vor hat, das ist echt irre. Und Dann kam er danach zu mir und sagte, Paddy, ich habe noch was für dich. Und ich war so wie, okay. Und hatte mir da so sein, von Hummel ist das, glaube ich, so sein Fan-Merch in die Hand gedrückt. Kugelblitz steht da drauf, dann so ihn als torjubelnden Spieler aus der Saison 4-5, glaube ich, aus seiner besten Bundesliga-Saison. Und ich habe jetzt so ein von Ailton angeschwitztes und mir persönlich überreichtes Kugelblitz-Fanshirt hier zu Hause. Ich finde es extrem cool. Aber was ich ursprünglich fragen wollte, Gregor, wenn du die großen Kathedralen so abgereist hast, warst du mal irgendwo beim Budenzauber dieses Jahr? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.
Naja, das zumindest, ja, was ich in einigen Pubs gemacht habe in England, das hätte man auch als Budenzauber bezeichnen können, aber nee, ich war leider in keiner, ich war in keiner Sporthalle zu Gast. Leider, ich habe mich echt geärgert, weil
Gregor war Top-Knipser.
Weil es war wirklich, also da, die Kurven haben sich ja auch überschlagen mit geilen Aktionen da in den Hallen, ne? Also ich glaube, Erfurt hatte bei irgendeinem Hallenturnier, hatte 7 Choreos in einem oder so, in einem ganzen Turnier. Jena hat völlig abgerissen da. Aue hat auch die Jugend unterstützt. Also da war schon richtig Alarm. Ich habe immer nur dann, es waren ja nicht nur im Osten, sondern generell in Deutschland überall diese Hallenturniere. Und ich habe dann immer nur auf Instagram irgendwelche Videos gesehen, wo so in so hitzigen Finals irgendwelche Fans aufs Spielfeld gerannt sind, die sich teilweise sogar geprügelt haben. Das eskaliert ja da manchmal auch so in der Halle. Da kocht es dann nochmal schneller hoch, so, ne? Aber
das ist völlig gaga, wo auch teilweise so Vereine, die du überhaupt gar nicht auf dem Schirm hast und teilweise auch gar nicht kennst, plötzlich mit Blockfahnen angekommen sind. Westrich in Dortmund und Todesfelde in Kiel. Ja. Ich habe das gesehen, ich denke, was ist das? Ist das Argentinien oder was? Riesige Blockfahnen von Todesfelde?
Völlig irre, ja. Aber ich
Hallenfußball einfach große Faszination.
Ich fühle mich dann immer so erinnert an meine Zeit früher, Hallenturniere, das war echt immer das Beste, so dieser Geruch von Bockwurst und Mucke und dieser gelbe Ball, mit dem man früher noch ab und zu gespielt hat, der so beschissen war.
Diese Filzmurmel, furchtbar. ganz schlimm.
Ganz furchtbar.
Dieser Filzball, ey. Oh. Aber immer noch besser als, ich war dann irgendwie so bei mir so ab der B-Jugend so, da haben die plötzlich angefangen, sich besonders zu fühlen, manche Veranstalter, und haben gesagt, ja, wir machen ja kein Hallenfußballturnier, wir machen ein Hallenfutsalturnier. Und meine Position, und so wie ich die interpretiere als Torwart, ohne Handschuh und nur abgetaped, weil du ja beim Futsal, ich fand das richtig beschissen teilweise, so muss ich sagen, also habe ich überhaupt nicht verstanden, dass dann man plötzlich so angefangen hat, Futsal zu spielen. Aber Hallenturniere, echt eine absolut, also ich lieb's. Ich war jetzt bei, glaube ich, 2 oder 3 dieses Jahr, auch wir sozusagen, Sport im Osten, wir waren ja auch erfolgreich mit einer Mannschaft in Zwickau bei den Hallenmasters, also auch dort sind da 2. geworden. Kurz mal Eigenlob, müssen wir mal einstreuen, das haben die Dudes brutal gelöst da im Namen von Sport im Osten. Sensationell, großes Dankeschön dafür, uns da auch nochmal auf dem Rasen vertreten zu haben. Uns alle sozusagen, also Hallenturniere ziehen immer. Ich habe eine übelst coole Idee mitgebracht, Jungs aus dem Vogtland, die möchte ich euch gern vorstellen.
Elevator-Pitch aus dem Vogtland.
Die Elevator-Pitch aus dem Vogtland. Nee, und zwar hat mir auch von einem schönen Verein aus dem Vogtland, will ich zweite sagen, und zwar vom Reichenbacher FC, der Niklas Schmelzer, geschrieben. Die spielen in der Landesliga Sachsen. Und ich lese aber mal die Nachricht vor. Hey, es gibt wirklich eine coole Sache im Osten des Fußballs. Vogut heißt das Ganze. 4 Jungs aus dem Vogtland lassen von der niedrigsten bis zur höchsten sächsischen Spielklasse, Klammer auf, das ist jetzt mein Einschub, ist zumindest geplant, das in ganz Sachsen auszurollen. Aktuell ist es vor allem aufs Vogtland begrenzt. Jedes Wochenende eine Elf der Woche wählen. Zum Abschluss der Saison gibt es dann ein aus Votings zusammengestelltes Team der Saison, das gegen eine höherklassige Mannschaft aus Sachsen spielt. So, und dieses Jahr soll dann auch eine App dazukommen, mit der die Sache noch besser zugänglich für viele Leute werden soll. Wirklich eine super Sache und eine Idee für den Podcast, das Ganze mal zu besprechen. Würde die Jungs total freuen und unterstützen bei ihrem Vorhaben, in Zukunft das ganze Projekt auszubauen. Also man muss sich das vorstellen. Ich habe mir das mal so ein bisschen erklären lassen. Ich finde das total geil. Das ist quasi nochmal so eine Zusatzmotivation als Amateursportler, sich wirklich wie in so einem Managerspiel, sage ich mal, zu fühlen. Also vielleicht kann man es so ganz runtergebrochen. Es ist nicht wie Kickbase, dass man jetzt eine Mannschaft sich zusammenstellt, aber man kann die quasi wirklich wählen. Und dann gibt es dann verschiedene Errungenschaften, die die Spieler auch irgendwie haben können, sozusagen. Und ich finde das irgendwie total geil, weil ich weiß nicht, wie euch das ging, Küppi, wenn man früher so gegen die Pille getreten hat. Man hat sich doch immer ein bisschen wie Profi fühlen wollen. Und so hast du halt irgendwie selbst im Amateurfußball das Gefühl, du kannst es in so eine 11. Woche reinschaffen und bist da so in deiner Region, in der App, so ein übelster Star mit so einer Special Card. Ich finde es irgendwie voll geil.
Ja, wenn es die Special Card dann am Ende auch gibt, ist natürlich überragend. Nee, ganz im Ernst, also wenn du da auch als, was weiß ich, Kreisligist oder so mal 5-6 Buden machst und die sagen, okay, er gehört dazu und dann schaffst du das ein paar Mal und bist am Ende vielleicht Teil dieser 11 der Saison und darfst gegen Dynamo Dresden spielen oder was auch immer sie dann da auf die Beine stellen.
Ich glaube, der Chemnitzer FC war es letztes Jahr, also da kommen auch dann schon bis Regionalliga hoch, also das ist dann schon echt nicht schlecht.
Ja, ne, ist doch eine schöne Idee, das Ganze irgendwie auf nochmal auf einer anderen Ebene zusammenzuführen, die verschiedenen Ligen des Amateurfußballs.
Also Niklas, großes Dankeschön an die Nachricht, liebe Grüße ins Vogtland an die Jungs. Wenn das so alles stimmt, was Niklas schreibt, dann gerne weitermachen, Attacke, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Und Thema Vereine, die sonst keine Erwähnung finden, dafür haben wir hier einen Experten bei uns im Podcast mit dem Namen Gregor Rühl.
Was? Wie heißt ihr?
Gregor, denn du hast uns wieder was mitgebracht, hoffentlich auch im Jahr 2026. Hashtag Vereinsname der Woche.
Ja, und das ist in dieser Woche die Betriebssportgemeinschaft Modedruck Gera. Habe ich mir rausgesucht, weil die ein mega geiles Logo haben. Das müsst ihr euch mal anschauen. Mit, also in Blau und Gelb und so schöner Symbolik in der Mitte. Das ist wirklich wunderschön. Ist irgendwann mal hervorgegangen aus dem Sportclub Wacker Zwötzen, was ich auch schon einen wunderschönen Namen finde. Und der Gerarer Großbetrieb Modedruck war eben der Namensgeber. Die haben früher ab und zu mal Bezirksliga gespielt, also dritte Liga. Und ja, es gab dann viele Umstrukturierungen nach der Wende. Irgendwann hat man als erster FC Gera weitergespielt, da lief es dann aber finanziell nicht. Und leider mussten die 2012 sich vom Spielbetrieb abmelden und ist heute aufgelöst. Aber der Name bleibt bestehen und ist manifestiert hier in unserem Podcast.
Das ist die Hauptsache. Und ich habe es gerade aufgemacht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mandala, ja. Früher im Kindergarten zum Ausmalen.
Ich finde es gut.
Ja.
Ich würde mir gerade wünschen, dass die Leute sehen könnten, wie diebisch Gregor in die Kamera grinst, weil ihm das Logo so gut gefällt.
Ja, schön.
Das sind die kleinen Dinge. Apropos kleine Dinge, das war jetzt mies.
Geburtstagsgeschenk für Gregor.
Ja, genau.
Das Trikot, ist der BSG-Modedruck.
Wenn du das findest.
Gera. Ja, fett. Aber lass uns dann vielleicht gleich mal in Thüringen bleiben, beziehungsweise Gregor mit dir in den Flieger steigen, weil es noch eine andere Mannschaft gibt aus Thüringen, die auch nach wie vor unterwegs ist, die wahrscheinlich zeitlebens, oder? An der Anfield Road hängt. Du warst auf der Insel unterwegs, unter anderem Liverpool und Old Trafford und die ganze Späße, wir haben es von Küppi vorhin gehört. Und dann noch ein Verein aus Thüringen.
Ja,
welcher und wie kommt das, ey?
Ich habe mich so gefreut. Eigentlich, solche Reisen können ja hier in diesem Podcast nicht so richtig stattfinden, weil es eben eigentlich gar nicht um Ostfußball geht. Und dann bin ich da kurz vorm Spiel vom FC Liverpool da in so einen Pub reingegangen, direkt neben dem Stadion und nippe da an meinem ersten Bier.
Du bist in jeden Pub direkt neben dem Stadion gegangen, sei ehrlich.
Nippe da an meinem ersten Bier, gucke an die Bar und über der Bar hängt ein Schal und ich lese Thüringen weiter. Und ich denke mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hier, Liverpooler Pub, warum habe ich hier jetzt, habe ich natürlich gefreut, Ostverein vertreten und habe das dann bei Instagram gepostet, woraufhin die mir geantwortet haben und meinen so, hey cool, hast du unseren Post gesehen oder was? Ich so, hey, wie, was für ein Post? Nee, ich habe einfach diesen Schal gesehen und fand es irgendwie witzig, dass der Osten hier vertreten ist in England. Und dann haben die mir das irgendwie geschickt und auf deren Account haben die so ein Bild gemacht, wie die halt diesen Schal fotografiert haben und haben halt gesagt, ja, Fußball verbindet und jetzt sind wir auch im englischen Fußball vertreten. Wir haben diesen Schal in diesen legendären Pub gehängt und jeder, der da hinkommt und diesen Schal sieht, der soll ja doch gerne ein Foto machen und uns das schicken. Und wir finden das halt irgendwie schön, weil Fußball eben verbindet und so. Und
ach, die haben den dort selbst hingehangen?
Ich weiß, das war nicht so richtig ersichtlich, ob sie den da selber hingehängt oder sicherlich hat irgendjemand aus dem Verein den da hingehängt. Aber sie haben es auf jeden Fall aufgegriffen auf ihrem Insta-Kanal und ja, ist dann auch noch, steht da noch drauf, Sportpark Roter Hügel Weider, Tradition seit 1909 und fand ich irgendwie total witzig, weil ich das da einfach gar nicht erwartet hatte.
Roter
Hügel. Mega cool.
Ja, war eine gute Nummer.
Ja.
Aber irgendwie auch von dem Pub,
als ich das Foto gesehen habe, dachte ich. Ich dachte, die haben vielleicht irgendwann mal in 60er Jahren Europapokal der Pokalsieger gespielt gegen Liverpool oder so. Aber nee.
Das wäre geil gewesen, nee. Ja, war auf jeden Fall war eine gute Nummer. Habe ich mich gefreut, dass ich da eine Geschichte für den Podcast wieder direkt notieren konnte.
Ja, also waren viele Thüringer Vereine unterwegs in der Weltgeschichte.
Groß.
Krass. Jena war ja auch in der Türkei zum Beispiel, ne? Trainingslager, also Thüringen worldwide.
Ja, die haben vor allem direkt mal verlängert, ne? Also die waren irgendwie im Trainingslager und dann war das Wetter hier, ja, es war ja eine Katastrophe. Katastrophentief, Sturm Elli oder wie es hieß. Und dann haben sie gesagt, komm, wir bleiben einfach hier unten. Sind, glaube ich, 5 Tage länger geblieben. Gibt auch Schlimmeres.
Ob das die Fans auch so machen können? Also Lok zum Beispiel, die hatten ja auch einen brutalen Support, glaube ich, mit dabei, ne, im Trainingslager. Also du kannst ja auch gleich noch als Fan vielleicht sagen, ach du, wenn der Verein hier noch eine Woche länger bleibt, da rufe ich meinen Chef an und sage, du Chef, also pass auf, Verein ist noch eine Woche hier, ich bleibe auch noch ein bisschen mit dir dabei.
Ganz blöd, unser Flieger fällt jetzt aus, das ist leider ganz ärgerlich. Ah, jetzt muss ich hier weiterbleiben und Fußball gucken. Ärgerlich. Und das ging ja wirklich gut, weil da, wo Lok war, war auch der Chemnitzer FC und Zwickau war auch nicht weit, die haben dann irgendwie so Ost-West-Duelle die ganze Zeit gemacht, weil der Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen haben sich auch da unten eingebucht. Das
ist unglaublich, ne? In diesen Trainingslagerorten, ey, wie da teilweise 6, 7 Vereine aufeinander hängen in irgendwelchen Hotelkomplexen, die eine ganze Stadt abbilden könnten.
Ein Kollege von mir war auch mit einem anderen Verein da unten als Fan und ist da mitgereist und er meinte, das ist hier wie so Schullandheim, wo mehrere Schulen gleichzeitig Ferienlager machen und die jeweiligen Fanlager haben sich dann da immer gegenseitig besucht. Das ist ja schon sehr witzig.
Ja, Regionalliga haben wir auch noch einen wichtigen Punkt zu besprechen dann später, der ja auch dann alle Mannschaften hoffentlich bald aus unserer Sicht betrifft. Wir müssen aber erstmal über ein paar Partykinder sprechen, wenn du gerade sagst, Schullandheim, Gregor, denn absolutes Geburtstagsjahr 2026, was jetzt so vor uns liegt. Also Hinz und Kunz feiern.
Ja, es ist völlig verrückt. Wir hatten es ja schon im Dezember, da wo der 1. FC Magdeburg 60 Jahre alt geworden ist und Hansa Rostock, da sprechen wir gleich noch drüber, die haben das ja auch gebührend gefeiert jetzt am Wochenende und 1966, großes Jahr für den ostdeutschen Fußball, weil eben viele Umstrukturierungen, Neugründungen, Ausgliederungen und das führt eben dazu, dass ganz, ganz viele Vereine jetzt vor allem im Januar, aber auch im weiteren Verlauf dieses Jahres ihren 60. Geburtstag feiern. Aue sogar den 80. Geburtstag, die sind ja schon 1946 gegründet.
Und den 80.
Den 80. Und die Vereine sind gerade in den Geburtstagswochen und haben sich da auch verschiedene Aktionen zu überlegt. Der Chemnitzer FC und der BFC Dynamo zum Beispiel, die hatten am 15.01. schon das Jubiläum. Spielen ja jetzt beide noch nicht, aber bringen beide auch ein Jubiläumstrikot raus. Lok wird morgen 60, da gibt es eine große Festveranstaltung im Leipziger Hauptbahnhof. Außerdem haben die so ein Buch rausgebracht, das zeige ich euch jetzt mal. Das habe ich nämlich geschickt bekommen von meinem Kollegen Matthias Löffler, der hat das auch mit rausgebracht. 60 Jahre, 60 Mannschaften. Da wurde aus jeder Saison ein Mannschaftsfoto mit einer Geschichte dazu abgedruckt. Fantastisches Buch. Wirklich super. Macht ganz viel Spaß, da durchzublättern. Der HFC wird auch 60, ich glaube am 26.
Ihr werdet mal 60 Jahre und aus jeder Saison eine Mannschaft, oder was?
Ja, aus jeder Saison die Mannschaft. Abgedruckt.
Und dann wird da immer eine Geschichte oder ein Spieler vorgestellt?
Genau. Also hier 93, Saison 93-94, dann quasi als VfB nur Dortmund, Karlsruhe und Frankfurt besiegt und dann wird dazu über die Saison was geschrieben. Also wirklich super, richtig, richtig gut. Wahnsinnig aufwendig, sowas auch zu recherchieren, immer mit den Namen auch dazu. Also wirklich echt ein super Buch, kann man mal reinblättern und in Vergangenheit schwelgen. HFC habe ich auch schon angesprochen in einer der letzten Folgen. Die machen jetzt, startet heute eine Ausstellung im Stadion, auch zur Geschichte des Vereins. Da kann man auch Bücher kaufen etc. Union feiert auch Jubiläum. Cottbus feiert am 31. Januar Jubiläum. Da gibt es eine große Party in der Cottbuser Stadthalle mit alten Filmbeiträgen und Gesprächen. Magdeburg gibt es ja noch dieses Theaterstück. Das habe ich hier auch schon mal empfohlen, wo es jetzt noch ein paar Aufführungen gibt. Und ja, Aue macht auch ein Sondertrikot. Also es ist wirklich viel los rund um die Geburtstage. Vielleicht kann man mache ich nochmal irgendwann so einen Blog, wo wir ein bisschen darüber reden, was da eigentlich 1966 passiert ist, warum da so viele Vereine gegründet wurden. Das ist nämlich eigentlich alles ganz interessant.
Das sollten wir machen.
Und ja, schön, dass die Vereine das alles so feiern und ihre Jubiläen so begehen.
Ja, man merkt jetzt schon Podcast-Folgen ab sofort im Jahr 26, ein bisschen länger als sonst. Ein bisschen wie zu besprechen. So, lasst uns jetzt mal hier, bevor unsere lieben Redakteure Toni und Lisa, bevor die hier einschlafen, mal über Fußball sprechen, würde ich sagen, am Wochenende. Denn auch da, Gregor, hast es dir gegönnt, mal unterwegs zu sein bei einem Ostderby, bei dem Ostderby am Wochenende. Hansa Rostock gewinnt in der dritten Liga zu Hause mit 2:1 gegen Erzgebirge Aue. Es war das erste Pflichtspiel unter anderem für den neuen Champions-League-Sieger bei Erzgebirge Aue. Einfach Tanne Tarnert ist da jetzt am Köcheln mit der E-Mail-Signatur drunter Sportgeschäftsführer. Ich finde es gigantisch. Also ich habe noch nichts gesehen, keine Ahnung, aber ich finde es einfach vom Namen, es wäre einfach cool.
Ja, ist schon super, ne?
Ja, es ist auch cool. Absolut.
Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Küppi, du hast ihn ja besucht und hast ein bisschen mit ihm gesprochen.
Genau.
Ja, ich habe mir überlegt, ich suche mir mal das Spiel raus, was am nächsten ist, aus Köln, und bin nach Rostock gefahren. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, da muss man auch einfach riesen Respekt haben an die Rostocker, was die da alle 2 Wochen auch abliefern auf Auswärtsfahrten. Ey Junge, du bist so lange unterwegs da hoch, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin nach Rostock gefahren und wurde nicht enttäuscht. Erste Nummer war erstmal gut. Ich bin über Hamburg gefahren, bin aus dem IC gestiegen, der übrigens auch noch mal knapp 3 Stunden fährt, von Hamburg nach Rostock. Also wirklich ja. Wahnsinn.
In dem saß 3 Stunden schon, fährt der von Hamburg nach Rostock.
Man denkt so, das ist so eine Schnellstrecke, 70 Minuten mit dem Sprinter, kannst du vergessen, ey.
Nö. Es war grau und nebelig und richtig schön kalt, also so, wie man das im Januar an der Ostsee eigentlich erwartet. Schöne war, ich bin ausgestiegen am Bahnhof, da war natürlich schon wahnsinnig viel los, super viele Rostock-Fans. Typ neben mir, ich gucke so hin, hat so eine orangene Mütze auf. Ich so, hey, was ist denn jetzt los? Guck so vorne auf die Mütze drauf, St. Pauli-Logo drauf. Ich so, ah, Kollege, ich würde dir empfehlen, jetzt mal direkt die Mütze einzustecken. Der so, ja, ist besser, ne? Ich so, ja. Und dann wurde er wirklich.
Also, ist besser, ne? Wenigstens war er einsichtig.
Ey, Jochen Schweizer Erlebnisgutschein mit St. Pauli-Mütze nach Rostock, wirklich am Spieltag. Naja. Dann ging's los zum Stadion und da hat man auch so richtig gemerkt, die hatten alle so Bock wieder, dass es losgeht. Also diese da ums Stadion hat so richtig vibriert. Die Leute standen da schon vor den Eingängen. Da war eine riesenlange Schlange, weil die darauf gewartet haben, dass das Stadion endlich aufmacht. Es war ja eben auch dieses Geburtstagsspiel, weil am 28. Dezember ist Rostock 60 geworden. Da gab es zwar ein riesen Feuerwerk in der Stadt, aber da rundherum war ja kein Spiel. Das heißt, es war jetzt wieder das erste Heimspiel. Und da war wirklich wahnsinnig viel los. Die haben da T-Shirts verkauft, Jubiläums-Shirts und alle Leute hatten sich da wieder getroffen. Also wirklich eine super Stimmung. Und wenn dieses Ostseestadion sich da so erhebt und erstreckt am Ende der Straße mit den neuen alten Flutlichtmasten, das ist natürlich wirklich fantastisch. Ja, und
ja, überragend.
Spiel.
Dann warst du sogar auf dem Presseplatz, Gregor. Teil der 60-Jahre-Choreografie.
Ostkunst.
Gregor, du hast uns in die Gruppe ein Foto geschickt, nachdem du deinen Presseplatz aufgefunden hast oder gesucht hast. Und das ist schon special. Also mir sind wenige Stadien bekannt, bis gestern war es keins, wo selbst die Pressetribüne quasi mit dazu verpflichtet wird, egal ob du für die Gäste oder für Neutrale oder für Heimmedien sozusagen unterwegs bist, da sich mit entsprechend zu inkludieren. Die wichtigste Frage ist, hast du das Fähnchen geschwenkt, was dir da auf die Pressetribüne gelegt worden ist, oder hast du es nicht gemacht? Als neutraler Journalist, als der du da warst.
Es war wirklich eine witzige Nummer. Ne? Wir waren sehr früh im Stadion drin, dann ist ja aber auch alles schon so vorbereitet. Und ich habe halt so gesehen, okay, hier sind die Fahnen überall, auf die Pressetribüne gegangen. Und selbst auf dem Platz des Pressesprechers von Erzgebirge Aue wurde eine blaue Fahne verteilt. Und
hast du beobachtet?
Ich hab's leider.
Lars Töffling,
hat er geschwenkt oder nicht? War Lars Teil der Choreo von Hansa Rostock?
Sag's mir bitte. Ich hab's leider nicht gesehen, weil da war so ein Eingang dazwischen, deswegen konnte ich da nicht rüberschauen. Und es war wahnsinnig eng auf dieser Pressetribüne und da war dann so eine Mitarbeiterin und ich meinte so, ja, kann ich mich jetzt hier noch mit hinstellen, weil ich hatte da keinen offiziellen Platz, weil ich war ja eigentlich eingeteilt als, beziehungsweise ich war dann später in der Halbzeit, war ich ja am Spielfeldrand und war im Prinzip im live, habe ich ja ein Interview gegeben, deswegen hatte ich auf der Pressetribüne keinen richtigen Platz, deswegen musste ich mich da irgendwo mit hindrängen und dann sagt die Mitarbeiterin, ja, hier ist noch ein Platz frei, weil meine Kollegen kommen, ich kann sich gerne hier hinstellen. So, dann geht die Choreo los und sie drückt mir so die Fahne in die Hand und hat gesagt, na, wenn du jetzt hier stehst, dann musst du auch mitmachen. Ich so, ich bin aber zum Arbeiten hier. Hab so die Fahne so halb hochgehoben und nicht so richtig mitgeschwenkt. Hab mich aber ganz komisch gefühlt, weil hinter uns wurde ein Schriftzug hochgezogen. Es war ja auf den Hintertortribünen war eine Blockfahne und auf den Seitentribünen wurde sowas hochgezogen. Und wer zieht das hoch? Naja, klar, die Jungs aus der Fankurve, die dich auch böse angeschaut haben, wenn du nicht mit der Fahne da schwenkst. Also es war so ein gewisser sozialer Druck auf jeden Fall vorhanden.
Der war spürbar eigentlich.
Aber trotzdem einfach...
Mega geil,
das zu erleben. Naja, und dann ging das Spiel eben los und die ersten 5 Minuten habe ich halt gar nichts gesehen und jeder, der auf der Pressetribüne war, also auch sämtliche Funktionäre oder was, haben natürlich nichts gesehen, weil da eben diese Choreo vor uns da rumwaberte. Aber es war natürlich trotzdem Hammer, also diese durchs ganze Stadion auf jeder Tribüne wurde dieser Geburtstag gebührend gefeiert und das war schon echt ein tolles Bild mit diesen ganzen Fahnen, mit den Blockfahnen, das war schon sehr, sehr beeindruckend und auch davor dieses Hansa Forever, also du merkst einfach, dieser Verein ist ein Magnet, es ist ein Eremit in diesem, in Mecklenburg-Vorpommern, da pilgern alle hin und sind sowas von drin und mit Feuer dabei, das war wirklich der absolute Wahnsinn, also wirklich, wirklich krass bei der Stadionhymne, also das war sehr beeindruckend. Ja.
Das gibt es sonst nirgendwo in Deutschland, in keinem anderen Bundesland, dass ein ganzes Land zu einem Verein geht.
Ja, ja. Ein tolles Erlebnis.
Einfach groß.
Und dann eben auch.
Und also, Gregor Rühl kann sich auf ewig dran erinnern, dass er Teil dieser Geburtstagschoreografie war. Ist das nicht fantastisch?
Schön, ne? Schön.
Ja, schön.
Ja, es war echt witzig.
Lass uns gerne so ein bisschen, dass wir so über Fußball auch ein bisschen sprechen heute, mal auf das Spielerische gucken. Also erstmal gute Besserung, Erik Majetschak. Von Erzgebirge Aue, der hat heute MRT rechnet oder beziehungsweise man geht irgendwas von Sprunggelenk aus, zumindest ist das so das, was so pocht und wehtut und dick ist und blau ist. MRT-Entscheidung gibt es dann heute und Klarheit entsprechend, da mit einem Zusammenprall mit Vogelsammer, den ich weiß nicht, Küppi, also in der F-Jugend bekommst du ja erklärt, ne, immer durchziehen, immer voll durchziehen, dann passiert dir selber nichts. Es ziehen beide voll durch, das Problem ist halt, wenn halt beide voll durchziehen, ist halt meistens der Gelederte, der dann eben einen Ticken zu spät kommt. In dem Fall war es Majetschak und dann sieht's böse aus, ey.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe nie durchgezogen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir immer gedacht, Alter, ich spiele Kreisliga, im Zweifel springe ich lieber drüber.
Ja. Hätte und wäre mal drüber gesprungen. Eine Personalie, die vorm Spiel extremst krass Welle geschoben hat und auch auf der Pressekonferenz und auch Aue hat das sogar per Reel gepostet bei Instagram, oder was ja auch selten vorkommt, dass man irgendwie PK-Ausschnitte vom eigenen Trainer postet, wo er dann irgendwie was rechtfertigt oder erklärt. Aber in diesem Fall, Gregor, war es eminent wichtig für die ganze Region, das zu erklären. Was der Gedanke war, Martin Mennel stand nicht im Kasten, war zwar wieder fit, aber eben auch so spät, dass er kein Vorbereitungsspiel mehr hatte spielen können in der Vorbereitungsphase davor. Und da hat Jens Hertel gesagt, mindestens mal für das Spiel steht Luis Lord weiter am Kasten, weil er eben auch im Flow ist, in Form ist, das davor wirklich außerordentlich gut gemacht hat. Wir haben ja auch einige Mal drüber gesprochen. Das war schon, also ich hätte nicht gedacht, dass das zu meinen Lebzeiten möglich ist, dass Martin Mennel als fitter Torhüter mal sich auf die Bank setzen muss, darf, soll, kann, whatever. Also krass.
Ja, es war schon eine spannende Entscheidung auf jeden Fall. Ich habe auch mit 1-2 Leuten gesprochen. Manche fanden das nicht so gut. Manche meinten so, naja gut, genau das, was du gerade gesagt hast. Luis Lord ist halt gerade irgendwie so ein bisschen im Flow. Das hat Jens Hertel ja auch gesagt. Flow, hat er eher gesagt.
Bist du frech.
Was ich halt cool finde bei Martin Mennel, und er ist halt einfach Profi, er ist eine Legende und der hat eben auch die Größe natürlich, so jemanden wie Luis Lord einfach dann auch mal Platz zu machen. Aber ich hätte halt auch gedacht, so in diesem Spiel, in so einem Ostderby, Ostseestadion, da war es natürlich auch schon heiß, da knallt, da dachte ich, ja, ist vielleicht so die Erfahrung von dem Mennel auch ganz wichtig. Aber gut, er hat sich so entschieden. Und Küppi, du hast das ja auch nochmal in den Raum gestellt. Vielleicht hat ja auch Tanne Tarnath dann auch mal den torwärtlichen Rat mitgegeben, denn der stand ja auch schon mal im Tor.
Der stand auch schon mal im Tor, ja, genau, ganz genau. Also ich habe mal ein bisschen so gegoogelt, was er eigentlich so alles gemacht hat in seiner Karriere. Und man bekommt sofort das Bild angezeigt, wie er im Trikot von Oliver Kahn, muss es gewesen sein, in Frankfurt oder gegen Frankfurt, ich glaube in Frankfurt, ins Tor musste. Ich glaube, Sammy Kufu hat Oliver Kahn aus dem Weg geräumt und dann hat sich der Ersatztorhüter auch noch verletzt. Und dann stand plötzlich Michael
99 oder so.
Also Irgendwie sowas in den 90er Jahren. Und ja, von daher hat er weiß, wovon er spricht, wenn er mit Jens Hertel die Torwartfrage diskutiert.
Ja, ich dachte mir dann so in der ersten Halbzeit, weil Aue war ja wirklich super im Spiel, ne? Also es war, die waren ja besser. Also bei Rostock wusste man überhaupt nicht, die hingen noch komplett in der Winterpause fest. Und dann dachte ich mir so in der ersten Halbzeit, naja, wir haben hier vor diesem Spiel so viel über diese Torhüterfrage geredet. War vielleicht auch so eine ganz gute Ablenkung. Die konnten sich dann schön in Ruhe da, konnte Jens Hertel sich was überlegen. Und ich muss sagen, ich war echt beeindruckt in der ersten Hälfte. Also da hat man, oder sagen wir mal so, wenn sie weiter so spielen, dann können sie auf jeden Fall erhobenen Hauptes in diesen Abstiegskampf gehen, weil die waren richtig wach.
Ist trotzdem kein schöner Satz, ne? Also wenn man jetzt mal so ein bisschen rational drauf guckt, man kann jetzt erhobenen Hauptes in den Abstiegskampf gehen, weil unterm Strich, also
ja gut,
dann, also ne, also das ist halt irgendwie dieses, das ist halt die haben ja einige Male schon besser gespielt, das haben wir ja auch in der Saison häufig schon mal irgendwo besprochen, ne, das ist oft, also nicht immer, aber auch schon mal besser aussah als die Ergebnisse, dann kriegst du halt, das ist dann auch typisch Tabellenplatz, irgendwie so in 90 plus 4 von einem gebürtigen Dresdner, das Ding auch noch ja, über die Linie gedrückt, das sind dann die Geschichten, die nur der Fußball und so weiter und so fort.
Und der ist übrigens ganz kurz, um das hier eben reinzuschmeißen, ab jetzt mein persönlicher Erzfeind, Ryan Naderi, das Naderi. Muss ich leider in aller Schärfe so sagen, weil ich bei unserem Tippspiel 1:1 getippt habe und mir dieses Gegentor dementsprechend persönlich wehgetan hat.
Oh.
Ja. Gregor 2:0 Heimsieg, Paddy 3:1 Heimsieg. Haben jeweils zwei Punkte
Tendenzkönige
eingesammelt.
Da sind sie wieder.
Und ich kassiere hier in unserer WhatsApp-Gruppe kassiere nur drei weinende Lachsmilies von Toni Thiele, der mich auslacht, weil Ryan Naderi das Ding dann auch reinmacht. Mann, ey.
Ja, Toni Thiele, müssen wir dazu sagen, der liebe Toni ist der Sheriff hier im Hintergrund.
Genau, Toni kümmert sich um alles, organisiert alles und hat mich mal kurz ausgelacht. Als könnte ich irgendwas dafür, dass Aue da dreimal jegliche Zweikampfführung verweigert in der Nachspielzeit.
Ja gut, man muss dazu sagen, die haben doch alles reingeworfen. Ne? Das war dann nur noch in Stock und Stein verteidigen. Also Rostock kam ja auch hinten raus. Ich weiß nicht, Gregor, wie du das dann wahrgenommen hast. Das ist dann auch die Kraft vom Ostseestadion, sage ich mal. Ne? Das dann, da reicht, da muss nicht mal ein Funke irgendwie auftauchen, sondern es reicht fast schon irgendwie nur so eine Idee von einem Glimpse irgendwie und dann ist die Hütte eben einfach auch da und prügelt da die eigenen Jungs nach vorne.
Ja, ja.
Dann wird es halt auch irgendwann schwer zu verteidigen. Ey.
Das ist halt Wahnsinn. Ne? Ich meine, da kommt dann viel zusammen. Ich meine, Hansa spielt jetzt seit ein paar Wochen einfach auch eine gute Saison, sind dann im Zweifel doch ein bisschen souveräner, haben dann doch vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, und was dann da los war, ne? In der 94. Minute, also das war wirklich völlig absurd. Nach so einer beschissenen ersten Hälfte, die da abliefern, dieses Spiel dann wirklich noch 2:1 zu gewinnen, also da haben sich wirklich sämtliche Emotionen Bahn gebrochen. Also das war wirklich Wahnsinn.
Ich muss kurz reingrätschen. Ich gebe euch grundsätzlich recht. Im Moment gibt es wahrscheinlich in der dritten Liga nichts Undankbareres als auswärts in Rostock. Aber wenn du so eine Leistung ablieferst und wenn du 90 plus 4 noch 1:1 auf der Anzeigetafel stehen hast, dann kann es nicht sein, dass der Harenbrock im Mittelfeld 0,0 Druck hat, dass Neidhardt beim Flankengeben 0,0 Druck hat und dass Naderi, wo reihenweise Zweitligisten dran interessiert sind, im 16-Meter-Raum so frei zum Abschluss kommt. Also da machst du dir ja alles mit kaputt, was du dir eigentlich vorher aufgebaut hast. Völlig unverständlich aus meiner Sicht, dass Erzgebirge Aue da in diesen letzten Sekunden des Spiels so schlecht sortiert ist, unkonzentriert. Vielleicht ist es auch eine Kraftfrage, spielt mit Sicherheit eine Rolle. Aber ja, so wie es dann am Ende gefallen ist, darf es einfach nicht fallen.
Nee, das ist komplett richtig. Aber ja, genau, ich glaube, das sind dann so diese letzten Körner, wie man immer so schön sagt, sicherlich auch mental einfach irgendwie was, dann vielleicht doch schon mit dem 1:1 abgeschlossen und vielleicht schon im Bus gesessen, so halb. Das ist eben genau das, wo du jetzt irgendwie als Jens Hertel die Mannschaft heiß machen musst und darauf aufmerksam machen musst, dass es eben abgepfiffen wird und bis dahin sind bitte alle da. Aber apropos Bus.
Ja. Ja, genau. Also es ist dann eine extrem beschissene Heimfahrt, die auch wohl, ist auch so Teil der Wahrheit, irgendwie für einige Auer-Fans auch ein bisschen wieder unglücklich verlief. Es gibt wieder verschiedene Beiträge bezüglich, also von Aue-Fans und Aue-Fangruppierungen, so ein gewisses Grundrauschen, das wieder oder das versucht worden ist, von Rostocker Seite Fanutensilien zu ziehen, auch mit sehr großer Mannstärke gegen eine sehr geringe Mannstärke, unabhängig von Kindern und Familien. Also zumindest gibt es da wieder sehr viel Grundrauschen im Buschfunk. Und auch da wurde sich wohl entschlossen, dann entsprechend eher nach Hause zu fahren, auf einen langen, beschwerlichen Heimweg. Zum Glück gibt es da unter anderem auch die ARD-Audiothek dafür, ne? Diesen Podcast ja auch, jeden Montag neu in der App der ARD-Audiothek. Und auch so für so eine 5-6 Stunden Auswärtsfahrt gibt es da hier und da bestimmt ein leckeres Schnabuli, lange Auswärtsfahrt und ein Schnabuli zu sich nehmen. Das ist auch für Cottbus-Fans absolut nötig gewesen. Das war eine Auswärts-Odyssee. Also Saarbrücken ist ja... Es ist ja nochmal ein anderer Meter, ey, wirklich. Also Energie Cottbus als Tabellenführer reingestartet ins Jahr 2026. Küppi, sind sie jetzt nicht mehr nach diesem Spiel gegen Saarbrücken?
Da hast du recht. Ich wollte noch ganz kurz zum FC Erzgebirge Aue was anfügen. Eine kleine runde Geschichte, die wir nicht komplett fallen lassen dürfen. Marcel Bär meldet sich zurück, ausgerechnet dort, wo seine Leidensgeschichte begonnen hat. Vor 10 Monaten verletzt er sich ganz schwer im Ostseestadion, nachdem er sein letztes Drittligator gemacht hat. Bis zum Wochenende, dann fährt er wieder nach Rostock und trifft und holt leider dann aus Auer Sicht nicht mal einen Punkt, obwohl es bis dahin verdient gewesen wäre. So, das doch ganz kurz angefügt.
Lass mich auch noch ganz kurz was anfügen.
Wieder da, extrem wichtig für Auer.
Lass mich auch noch ganz kurz was anfügen, weil wir da auch ganz lange drüber gesprochen haben. Der Fahnenklau war ja sehr präsent, auch rund um das Spiel jetzt vorher. Es ist nichts Neues rausgekommen. Der ganze Aue-Block war ohne Fahnen wieder da, aber hat supportet. Also es war ein Trommeln im Block, es wurde durchgesungen, das nur noch mal kurz chronistenpflichtsmäßig hier eingefügt. Der Block ist wieder da. So, jetzt aber zu Cottbus, Paddy.
Jetzt, wo mir in vogelsamster Weise beide Sprunggelenke durchgetreten wurden von euch beiden, dann noch mal der Versuch überzuleiten zum Spiel Energie Cottbus gegen Saarbrücken. Lange Auswärtsfahrt, dies, das, Ananas, haben wir alles jetzt schon gehabt, als Tabellenführerin haben wir auch schon gehabt. So, Küppi, Pele Wollitz, ich weiß nicht ganz genau, also er hat ja auch das wieder geschafft, als einer von wenigen Trainern ohne aktive Spiele und Profifußball trotzdem für PKs zu sorgen und für Aussagen zu sorgen, die wieder Welle geschlagen haben, viral gegangen sind, dass man eben der absolute Underdog da von allen, den obersten gefühlt 18 Vereinen ist im Aufstiegskampf und so. Und dann hat er eine Aufstellung gegen Saarbrücken rausgeschickt, die ja wirklich nicht begnadeten Fußball spielen diese Saison, die ich nicht ganz verstanden habe. Und also ich glaube, diese, vielleicht kann man es Schmallippigkeit nennen, nach der Partie auf der PK und auch in so Post-Match-Interviews, die ich gesehen habe, ich will nicht sagen, er nimmt die Niederlage da auf sich, aber ich glaube, er hat sich schon ein bisschen vertan, glaube ich, so in der Aufstellung und in der Herangehensweise an dieses Spiel. Am Ende war es ein 1:1 gegen Saarbrücken, das ein bisschen wenig ist.
Das weiß ich eben nicht. Also der SC Saarbrücken ist ja wirklich eine Wundertüte in dieser Saison. Bis vor 2-3 Monaten haben alle gesagt, absoluter Aufstiegskandidat. Die werden mit Sicherheit oben mitspielen. Dann sind die völlig abgeschmiert, sodass sich alle nicht nur in Saarbrücken, sondern generell in Drittliga Deutschland gefragt haben, was bitte passiert da gerade im Saarland? Und dass so eine Mannschaft mit einem solchen Potenzial, mit Florian Pick, Zweitliga erfahren, mit Brünker und was weiß ich, was die da alles rumrennen haben, dass eine solche Mannschaft in so einer Pause sich nochmal sammeln kann, sich neu sortieren kann und vielleicht wieder näher an das Leistungsniveau herankommt, das sie eigentlich zu leisten imstande ist. Das glaube ich schon. Deswegen glaube ich, muss man jetzt mal abwarten, wie der erste FC Saarbrücken sich in den nächsten Wochen präsentiert, um dann erst einschätzen zu können, was dieser Punkt wert ist. Weil ein FC Saarbrücken, der so auftritt, wie ihn alle erwartet haben zu Saisonbeginn, wenn du da auswärts einen Punkt holst, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn der erste FC Saarbrücken sich weiterhin so präsentiert wie in den letzten Wochen der Hinrunde, dann ist es am Ende zu wenig. Aber generell glaube ich, Punkt auswärts im Ludwigspark ist für Energie Cottbus in Ordnung.
Ja, in Ordnung. Ich bin trotzdem der Pardon, ich bin trotzdem der Meinung, also dass du, wenn du deine 11 stärksten Spieler oder die 11 Jungs, die sich irgendwo eingespielt haben, da nach Saarbrücken schickst und die dann einen Punkt holen gegen ein starkes Saarbrücken, bin ich d'accord. Ich habe halt einiges nicht verstanden, wie gesagt, in der Startaufstellung. Also du ziehst den Capitano Borgmann nach links hinten, wobei der eigentlich immer eine extrem stabile Konstellation spielt, wenn er so im linken Halbraum unterwegs ist. Dann spielst du ohne Pelivan, der aber fit war eigentlich, oder zumindest von außen ersichtlich, als absoluten Stammsechser, der eigentlich extrem Ruhe da immer reinbringt in diese Truppe. Bociaris in der Startelf, das war wohl so eine Art Belohnung auch für eine gute Vorbereitung. Aber du bringst halt irgendwie die komplette Struktur irgendwie da auseinander. Du hast auch Guevara erst eingewechselt als stabile Innenverteidigerkante sozusagen, die das eigentlich auch in der ganzen Saison schon spielt. Ich habe halt nicht ganz nachvollziehen können, warum du diese Struktur so aufbrichst. Gerade gegen einen Gegner, wo du halt weißt, wenn die mal auf 100% spielen, dann ist es halt auch eben nicht so easy, da gerade auswärts auch zu bestehen. So, und ich fand das extrem ersichtlich, dass es, sobald alles umgestellt worden ist, so ab der 60., wo auch dann Pelivan und Guevara gekommen sind, dann hat da auch Borgmann wieder eine nach vorne geschoben, sozusagen in diesen Halbraum rein, und sofort war mehr Stabilität da und sofort war mehr Struktur da, Rhythmus, und deswegen, also ich bin voll dabei, dass man auch mal was probieren muss und dass auch ein Pele Wollitz 100% wie jeder andere Trainer auch das Recht haben muss und auch die Verpflichtung hat, sowas mal zu belohnen, wie einen Bociaris beispielsweise.
Der war im Taktikcamp, der Paddy, der hat richtig, richtig Expertise hier. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Wahnsinn, ne? Warum klingst du so überrascht? Was ist denn
los mit dir? Aber hier, Fuerteventura, ein Buch gelesen, und dann liegt der genau. Los hier.
Ich hab das Buch von Pep gelesen. Auf Fuerteventura. Nein, aber ich fand es halt so auffällig. Also ich habe das Spiel.
Stell dir vor, wie Paddy da in Fuerteventura am Strand liegt und sagt, also der Borgmann, der
muss ja, genau. Ich hab da so weiße und schwarze Kielchen so in den Sand gedrückt. So
ab Hotelbuffet, weißt du, zu so einem fremden 60-jährigen Vater. Sag mal, der Pelivan, also meinst du, kommen die jetzt gut damit
so
klar?
Kommen
die jetzt gut damit klar, dass der Bethke jetzt bei Dynamo ist? Oder?
Nee, na gut, das war sowieso auch nochmal eine andere Posse, ne? Aber also, nein, jetzt for real. Also, ich fand halt einfach, die haben es halt immer so gespielt. So, und das war halt immer so auch dieses Mittelfeldzentrum dann, dass eben auch Borgmann. Müssen ja nicht so tief abdriften, so, wenn das nicht versteht. Aber. Nein, aber das hat mich so ein bisschen, also wie gesagt, weil ich fand das halt extrem auffällig, weil das sind so für mich die beiden wichtigsten Stabilisatoren einfach in der Mannschaft, Guevara und Pelivan, und das ist mir einfach irgendwo krass aufgefallen, weil ja, ich wüsste jetzt nicht, warum man die beiden Stabilitätsfaktoren so rausnimmt. Das Gespräch würden wir auch bei allen anderen Mannschaften führen. Also es gibt ja nicht umsonst auch diese Idee von, ne, sozusagen von Torwart bis Sturm, sozusagen dieses Gerüst, diese Kette sozusagen, warum man die dann so aufgesprengt hat. Offensichtlich, vielleicht, wie gesagt, waren die angeschlagen, man wusste es nicht und man wollte erstmal gucken, ob es ohne geht. Aber offensichtlich ging es da nicht ohne. So. Aber wenn wir uns auch einigen können, Gregor, ein Punkt ist in Ordnung in Saarbrücken, dann nehme ich das gerne so und hole mir meinen Jürgen Klopp-Voucher wieder ein.
Wird. Also für Pele Wollitz ist es im Zweifel wirklich völlig okay. Ich habe mich so ein bisschen darüber gewundert, dass er wirklich so deutlich das gemacht hat und gesagt hat, wir sind der Außenseiter. Also ich verstehe das natürlich schon, Wirtschaftlichkeit, die Konkurrenz ist sehr stark, es gibt andere Vereine, die da andere Möglichkeiten haben, wir sind froh, wenn wir in der dritten Liga, wenn wir die halten und so, das ist sicher, es ist die Vorgabe und es ist gut für den Verein, aber ich denke mir manchmal so, als Spieler, wenn du Herbstmeister bist und dann, bevor die Rückrunde wieder losgeht, irgendwie dein Trainer so öffentlich so sagt, so krass bremst, da denke ich mir manchmal, ob mich das vielleicht als Spieler auch, wäre keine Motivation für mich irgendwie. Wie seht denn ihr das?
Ich glaube, dass er so ein bisschen es anders machen möchte als in der Vorsaison. Da haben sie ja sich auch lange zurückgehalten und irgendwann dann gesagt, jetzt muss es passieren. Es muss, wenn wir hoch wollen, dann in diesem Jahr. Wir als Energie Cottbus, das ist einmal und nie wieder. Das ist die Chance, die wir jetzt ergreifen müssen. Und gefühlt lief es danach nicht mehr so rund bei Energie. Keine Ahnung, ob das einen unmittelbaren Zusammenhang hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das in diesem Jahr so lange wie möglich hinauszögern wollen, auch wenn die Tabellenkonstellation es natürlich hergeben würde, zu sagen, klar, wir wollen aufsteigen, aber da erst ein bisschen ruhiger zu machen in der Öffentlichkeit, kann ich mir vorstellen, dass sie das in Cottbus diesmal so fahren wollen. Unabhängig davon wissen wir alle, wie der Tenor in der Kabine ist, das ist ja klar.
ich bin halt immer so kein großer Freund von dieser Demut, die so, ich will nicht sagen, so aufgezwungen wirkt oder so eben wie so ein Nach-Außen-Sprech, wie du es auch gesagt hast, ne, dass in der Kabine anders gesprochen wird, das ist vollkommen klar, das ist auch in Ordnung natürlich. Man kriegt dann immer so ein bisschen, das war, ich glaube, diese eine Champions-League-Saison oder nee, nicht Champions-League, aber irgendwie Platz 5 oder so, auch dann von, nee, ich denke mal an Christian Streich und Freiburg. Also wie Freiburg irgendwie auf Platz 5 steht und Christian Streich dann immer noch sagt, so nach zwei Dritteln der Saison war das damals, glaube ich, so, ja, also für uns ist das Wichtigste der Klassenerhalt. So, und ich denke mir dann immer so, nee, also das ist dann auch irgendwann noch schwer nach außen zu verkaufen. Und genauso tue ich mich halt schwer, wenn du diesen Satz sagst, auf Platz 1 stehend. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass man sagt, hey, ne, ich meine, ihr Medien in Anführungszeichen, ihr schreibt uns da sowieso hin, macht da eh Druck drauf und das ist auch so, das machen wir auch und das ist auch nicht immer cool. Auf der anderen Seite, ja, bist du halt Erster. So, und ich brauche jetzt
also aber kein also so. Also da muss ich jetzt natürlich sagen, dass wir gucken immer auf die Tabelle und dann, finde ich, müssen wir aber auch akzeptieren, wenn Pele Wollitz für sich entscheidet, wir sind zwar Erster, aber das bedeutet gar nichts, weil es bedeutet ja tatsächlich gar nichts. Ne?
Das stimmt, aber trotzdem.
Jetzt ist ein Spieltag gespielt, jetzt sind sie Dritter, obwohl sie auswärts einen Punkt geholt haben und haben nur noch 2 Punkte Vorsprung vor dem Sechsten. Also das kann ja wirklich so dermaßen schnell gehen. Du erlaubst dir 3 Wochen, die nicht laufen und du bist fast weg vom Fenster. Wenn du
das stimmt, aber das kannst du ja genauso sagen. Du kannst ja genauso sagen, guckt euch bitte die Tabelle an, die dritte Liga ist komplett bekloppt, zwischen Platz 1 und Platz 8, keine Ahnung, liegen so und so viele wenige Punkte. Aber was Gregor halt gesagt hat, du musst, auch wenn es vielleicht nach innen kommuniziert ist, so nach dem Motto, hey Jungs, passt auf, ich stelle mich ja jetzt draußen hin und sag das und das und das und fange den ganzen Druck und die Nachfragen ab, dass wir hier in Ruhe arbeiten können, weil wir haben dieses Ziel natürlich für uns in der Kabine, aber nach außen tue ich mal so nach dem Motto, hey, wir sind hier der. Aber es kann trotzdem auch bei einem Spieler, glaube ich, negativ verfangen oder unterbewusst vielleicht so ein bisschen wirken wie, weiß ich jetzt nicht, also so ganz extrem musst du es vielleicht nicht machen, Pele, sondern sag doch einfach, hey, du weißt, wie eng die Liga ist und was du aus dem letzten Jahr gelernt hast und dass noch 19 Spieltage dazwischen liegen und hau die ganzen Phrasen raus, aber sag bitte nicht auf Platz 1 stehend, weil unabhängig davon, wie eng das ist und dass es schnell gehen kann, ist die Momentaufnahme halt in dem Moment eine andere. So, und auch bei Fans und bei den Spielern. Und weil am Ende wird, glaube ich, auch, das wird eine Drittligasaison werden, eventuell, wo eben auch einer knapp aufsteigt. Wo du danach aber nicht mehr sagst, oh, da haben sie aber Glück gehabt, auf Platz 2 aufzusteigen, weil die haben nur 2 Punkte Vorsprung bis auf Platz 7. Das ist dann auch scheißegal. So, weißt du, ich meine?
So halb.
Reicht mir. Wollt ihr mich heute nicht verstehen? Wir werden das weiter beobachten.
Bricht mir schon die Stimme weg.
Richtig, das ist ein guter Punkt, überzuleiten in die zweite Fußball-Bundesliga, denn da müssen wir auch noch durch oder wollen da auch noch durch, denn unter anderem hat Dynamo Dresden einen extrem wichtigen Heimerfolg und Jahresauftakt-Sieg gefeiert.
Hatten die vielleicht ein paar Transfers nötig, habe ich mich gefragt.
Ich hatte das ja. Und ist da vielleicht auch der neue Sportdirektor Sören Gonter direkt mit beteiligt gewesen? Man kann auf alle Fälle eins festhalten, 2-0 Sieg gegen Fürth. Das heißt, Dynamo hat die richtige Kräutermischung gefunden in der Küche.
Oh mein Alter. Gott.
Und oh, Gregor muss kämpfen. Herr Gregor muss kämpfen. So, ja, lass uns über dieses Spiel debattieren, Freunde. Erstmal müssen wir auch da sagen, davor die Fans positiv bekloppt. Im ganzen Dynamo-Land hingen Fahnen und so Aufrufe sozusagen zum Fanmarsch zu kommen vor dieser Partie Richtung Stadion. Alle zusammen und alle zusammen mit 3 Ausrufezeichen war noch so das gefühlt so auf Metaebene entspannteste. Ich finde irgendwie Dynamo Dresden... da ist immer jeder Aufruf klingt so extrem passiv-aggressiv.
So eine also, kleine Grundaggressivität, ne?
Oder?
Neujahrsvorsatz, bisschen aggressiver sein.
Ja, ein bisschen jungen Männer, ihr fehlt ein bisschen aggressiver sein. Nein, also es hing überall im Dynamo-Land, hingen da diese Aufrufe zu diesem Fanmarsch, der auch stattgefunden hat dann und Palermo ohne Ende und laut und Druck im K-Block. Aber ich muss auch sagen, also Dresden... Ja, die verpacken das immer so ein bisschen rhetorisch recht scharf, sagen wir mal so. Also es schwingt immer viel mit. So, aber es hat funktioniert, Küppi, ne? Also am Ende war das,
ich fand ich... Ich bin ja auch kein Hallenhalmer.
Oh Gott.
Da musst du mal ein bisschen Feuer rein.
Ist ja, da muss er. Ja, und es hat ja funktioniert am Ende. Also du gewinnst 2-0 gegen Greuther Fürth mit gleich 4 Neuzugängen, Köpi auch in der Startelf. Also was Gregor gesagt hat, es hat wohl Transfers gebraucht, ja, könnte man sagen, hat man auch der Startelf gesehen.
Ja, in der Tat. Und was man ja auch erwähnen muss, Dynamo zum ersten Mal in dieser Saison zu Null. Gegen den direkten Konkurrenten in so einem Spiel, also das war schon, das hat schon sehr viel Mut gemacht, glaube ich. Zumal die ja alle auch, was ich gesehen habe, sofort funktioniert haben, ne?
Ja, der Keller, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, der kam, glaube ich, von Heidenheim, der hat ja das Tor direkt gemacht. Tor gemacht. Was ich spannend fand, Thomas Stamm hat in irgendeinem Interview, war sein erster Satz, hat er gesagt, ja, wir haben kleine Anpassungen gemacht, wo ich so dachte, ja, also mit 4 Transfers, die alle direkt in der Startelf stehen, davon kleine Anpassungen zu sprechen, ja, okay, aber gut, ich glaube, das klare Problem wurde jetzt durch das erste zu Null ganz klar deutlich, ne? Es lag auf jeden Fall an der Defensive, da haben sie was gemacht und erst zweiter Heimsieg diese Saison. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also ich war da sehr positiv gestimmt. Hoffe mal, dass es so weitergeht.
Also, ja, also ich muss mich erstmal entschuldigen. Hier draußen hat gerade jemand die Laubsäge angeworfen. Also wenn ihr das da hört, ich bin mir dessen bewusst, dass es extremst nervig ist. Ich hoffe, der ist sehr bald fertig. Ich spreche einfach drüber. Ja, also 4 Neuzugänge, wie gesagt, eine Startelf, ne? Die haben alle gut funktioniert. CK, Sterner ist, sagen wir mal, so ein halber Neuzugang, war ja schon ein wichtiger Eckpfeiler so in der Aufstiegssaison. Keller, der hat auch das Tor gemacht, den hast du angesprochen, und Wagner. Ich fand vor allem die Defensive, wie du es auch gesagt hast, extremst gut. Also diese Kombi aus Keller und Pauli so in der Innenverteidigung, also eine komplett neue IV im Vergleich zum Saisonbeginn, hat funktioniert. Was ich so krass fand, und dann dürfte mich gerne wieder auslachen, aber ich finde, das ist eine Statistik, die außergewöhnlich ist, war die Laufleistung. Wir haben das ja schon einige Male besprochen, dass man natürlich niemals willentlich jemanden den Willen abspricht, aber wir haben uns ja zum Beispiel bei diesem Dynamo gegen Nürnberg-Spiel schon gefragt, wie kannst denn du so früh ein Gegentor fressen? Und wenn du so motiviert und angezündet bist, das geht doch nicht. Und Dynamo war für mich brutal scharf. Also das war für mich so ein ganz anderes Gesicht, und wenn man auf die Laufleistung guckt, die war bereits zur Halbzeitpause über 3 Kilometer mehr als Greuther Fürth. Greuther Fürth, 3 Kilometer sind eminent.
Du musst dir übrigens angewöhnen, Spielvereinigung Fürth zu sagen, weil Greuther, das mögen sie da gar nicht.
Stimmt, das mögen sie nicht, ja. Also die Spielvereinigung Fürth ist bereits zur Halbzeitpause, aber mehr als 3 Kilometer weniger gelaufen. Das ist eminent viel. Normalerweise, ich habe das mit den anderen Spielen an dem Wochenende alle verglichen, da lagen die Differenzen zur Halbzeit maximal bei 1 Kilometer. Am Ende waren es 5,5 Kilometer mehr. Das war zumindest in meinem Statistiktool die größte Differenz an diesem Spieltag. Und das fand ich extremst auffällig und stark, weil das einfach auch ein Zeichen von Wille ist. Und jetzt kann man sagen, ja, Paddy, lass diese scheiß Laufleistung stecken, die ist total irrelevant. Nein, weil das ist das Grundsätzliche, weil du kannst nur Torschüsse generieren, Torchancen kreieren, und du kannst auch nur Zweikämpfe gewinnen, wenn du die vorher führst, und da musst du eben erstmal hin und dich in Position bringen.
Paddy, das ist runtergerechnet, wenn du sagst, so ein Spieler läuft im Schnitt 11 bis 12 Kilometer, also das ist so, als würden die eine Halbzeit in Überzahl spielen.
Genau, das ist eine Halbzeit in Überzahl.
Eine Halbzeit, ein Spieler
mehr. Wie viel sind die mehr gelaufen?
5,5 Kilometer zum Schluss.
Kilometer am Ende. Darf ich mal ganz kurz, ich gucke gerade in mein Statistiktool ins Hinspiel, da ist Dynamo 6 Kilometer mehr gelaufen als Fürth.
Stark.
Da haben sie aber auch schon nach 14 Sekunden
Ich wollte gerade sagen, das kommt, da erinnern wir uns aber daran, da stand es nach 9 Minuten 2-0, und da ist, glaube ich, dann dieses, worüber wir auch so oft gesprochen haben, dieses, ne, Wachsein, Defensive, stabil sein, das stimmt halt jetzt einfach. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt halt so eine einmalige Sache war oder wie das jetzt weitergeht.
Ja, sie haben den größtmöglichen Brocken der zweiten Liga vor der Brust.
Das stimmt. Aktuell, wenn wir auf die Formtabelle gucken, das muss
man so sagen.
Ja, das ist der FC Magdeburg, der kommt dann nächste Woche im Heimspiel gegen Dynamo Dresden auf dem Rasen. Und Magdeburg kommt ebenfalls mit brutal Rückenwind. Also da musste man keine Sorgen haben irgendwie, dass denen die Winterpause den Flow genommen hat. Über Braunschweig auch ein direkter Konkurrent da unten drin. 3:0 drüber gefahren und ich würde auch wirklich das Wort drüber gefahren nutzen, weil in meiner Wahrnehmung war das ungefährdet. Also ungefährdet. Also, ich weiß nicht, also Küppi.
Ja. Ja. Von Braunschweig fast nichts zu sehen, muss man so sagen. Und der erste FC Magdeburg mittlerweile wirklich einfach nur noch beeindruckend, was die abliefern. War jetzt, glaube ich, das dritte Spiel in Folge mit 3 eigenen Toren. Und wenn wir uns mal die Formtabelle der letzten 5 Spiele angucken, dann wird dieser Sieg gegen Braunschweig nochmal wertvoller und nochmal bemerkenswerter, weil Eintracht Braunschweig in dieser Formtabelle der letzten 5 Spiele auf Platz 3 steht. Also sie waren selber sehr gut unterwegs. Und der erste FC Magdeburg ist in dieser Tabelle der letzten 5 Spiele unangefochtene Nummer 1, hat 13 Punkte geholt aus 5 Spielen, was bemerkenswert ist. Und was noch beeindruckender ist, ist die offensive Ausbeute. Also kein Verein außer der FCM hat zweistellig getroffen in diesen 5 Spielen. 14 Tore hat der erste FC Magdeburg gemacht. Da weißt du, was da los ist. Und irgendwie scheint es mir so, wir hatten das Thema ja ganz oft, Magdeburg spielt eigentlich gut, erarbeitet sich die Chancen und verliert die Spiele am Ende trotzdem. Das hatten wir ja pausenlos, jede Woche aufs Neue. Und diese Zeiten scheinen ein für alle Mal vorbei. Weil jetzt hauen die immer 2 oder 3 Dinger da rein und holen die Siege oder mindestens mal die Unentschieden.
Naja, und was man noch dazu sagen muss, weil wir jetzt gerade über die Neuzugänge geredet haben von Dynamo, Magdeburg hat auf dem Wintertransfermarkt nichts gemacht. Also die haben nach wie vor die gleiche Elf da stehen und das spricht natürlich ganz, ganz klar auch für die Leistung von Patrick Sander, der es einfach geschafft hat, diese Truppe zu formen, der es mittlerweile auch geschafft hat, so ein Noah Pesch, der vorher keine Rolle gespielt hat, in die Mannschaft zu integrieren. Zukowski ist auf jeden Fall eine Bank, der hat schon wieder getroffen. Also da kann man wirklich, ja, da kann der Respekt nicht groß genug sein vor Patrick Sander und ich finde es auch schön, wie er mittlerweile regelmäßig abgefeiert wird auf dem Instagram-Kanal. Es war wieder ein Bild zu sehen von Patrick Sander mit Wasserwaage, die natürlich ausgeglichen ist. Und dem Zitat dazu, das ist die Basis der ganzen Geschichte. Man baut ein Haus nicht und sucht die Dachziegel aus, sondern man versucht im Keller erstmal irgendwas vernünftig hinzukriegen. So.
Ja, das ist. So. Also Patrick Sander ist vor allem ein Man-Manager, der könnte sogar Real Madrid trainieren. Nein, aber also es ist, ich finde es total faszinierend, weil was man so aus Magdeburg hört, ist halt genau das, dass es im Prinzip um dieses Menschliche geht, nach wie vor. Und das einfach, und das ist ein Skill, den kann man vielleicht auch nicht lernen. Das ist dann einfach auch so eine natürliche Art und Weise, die man als Mensch einfach hat. Und jetzt kann man ja auch sagen, ne, er hat ja vorher lange die U23 betreut, hat da auch jemanden mit hochgezogen. Glückwunsch da an Albert Milgram, der hat sein Zweitligadebüt gefeiert. Sein Zwillingsbruder zockt auch bei uns in der Ecke in der NOFV Oberliga Nord bei Lichtenberg übrigens. Der erste Verein von den Milgram-Zwillingen ist einer für Gregor, so rein von der Phonetik. Der FSV Blau-Weiß-Malsdorf-Waldesruh. Finde ich auch schön, muss ich sagen. Also da haben die das Zocken gelernt und den hat er eben auch vorher in der U23 gehabt, ne? Und das ist natürlich auch für die Jungs dann wieder geil, für diesen Kellerunterbau sozusagen, dann zu merken, okay, hey, Patrick Sander kennt uns und hat uns nicht vergessen und hat eben auch diesen Blick für die U23, hat da einige mitgenommen ins Trainingslager und hat denen auch die Chance gegeben und jetzt eben dieses, also das fühlt sich alles plötzlich wieder so extrem nativ an und flutschig in Magdeburg. Und ja, mal gucken, wie das nächste Woche ausgeht dann. Elbklassiko, Dynamo Dresden auswärts beim FCM.
Samstag 20:30, geil, ey, Flutlichtspiel.
Das wird einfach, ich ärgere mich so, dass ich da nicht kann. Also ich ärgere mich maßlos, dass ich da nicht kann. Aber ich versuche Kabinenvideos zu organisieren, sagen wir es mal so, von der Mannschaft, die gewinnt. Also das
wäre toll.
Ich glaube, wir müssen tippen, oder?
Das sollten wir tun.
Gregor, du hast angefangen, das zu fordern, dann fang mal an zu tippen, bitte.
Naja, ich glaube, das war der einzige Heimsieg von Dynamo in der Hinrunde, ne?
Das war der einzige Sieg von Magdeburg gefühlt, bis Patrick Sander da war.
Ach nee, Quatsch,
war
so
auswärts
rum.
In Dresden am zweiten Spieltag.
So rum.
2:0. Aber Kars ist nicht mehr da.
Ja, klar. Oh. Knoten im Kopf. Ich sage, Magdeburg gewinnt das 2:1.
Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ehrlicherweise. Dann sage ich, dass der erste FC Magdeburg, ich glaube auch, dass Magdeburg gewinnt, weil sie einfach sensationell gut in Form sind. Und auch wenn Dynamo sich offensichtlich defensiv stabilisiert hat, glaube ich nicht, dass sie in Magdeburg dieser Offensive im Moment standhalten. Deshalb sage ich 3-1.
Das wäre auch mein Tipp gewesen. Deswegen sage ich auch, ich glaube, das wird nach vorne viel Attacke in beide Richtungen. Ich sage, Magdeburg gewinnt tatsächlich aber auch, glaube ich, 3-2. So, das ist...
Bei unserem Tippglück geht das hoffentlich 6-6 Leute, aus, das ganze Spiel.
Wollt grad, 6, du,
Dynamo,
6 zu
Dynamo 6. Gewinnt das Ding und dann können wir uns da nicht mehr blicken lassen.
6-6, Samstagabend, Ostderby, nehme ich. Ich würde es so nehmen. Ne? Also das ist mal unbestritten. Wir hüpfen kurz weiter von Magdeburg.
Bei unserem Tippspiel muss ich immer ans Thüringen-Derby denken.
Ach so, ja.
Wir alle gesagt haben, Karlsruhe Jena gewinnt das Ding. Und dann war
seitdem haben wir Erfurt
beim Training und jeder hat mich vollgekoffert. Was ist denn mit euch?
Ja.
Seid ihr Jena-Fans oder habt ihr keine Ahnung?
Ja. Stell dir mal vor, sie hätten 1-5 auf den Sack gekriegt. Stellst du alle vollgekoffert. Nein, aber das ist so das Schöne am Tippen. Das Tippen absolut. Hat mit Expertise nichts zu tun. So, kurz nach Berlin weitergesprungen. Fußball-Bundesliga, denn Union macht Union-Sachen. Trotz da jedem, der gerade in Form ist, irgendwie wieder Punkte ab. Es ist irre. Ja? Also die sind noch ungeschlagen dieses Jahr. Haben jetzt gegen Stuttgart unentschieden gespielt, die davor unter anderem auch Frankfurt geschrubbt haben. Also es ist brutal. Das als zweitälteste Bundesliga-Mannschaft und es funktioniert einfach. Was ich so ein bisschen zum Abkotzen finde aus Fanperspektive, Gregor, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung. Ich verstehe wieder das Thema Terminierung nicht. Also allgemein einen Bundesligaspieltag an einem Donnerstag zu machen, das kann vielleicht verkehrsbedingte Gründe haben oder wegen Schnee, was der Grund war, keine Ahnung. Aber du lässt Union-Fans und die Mannschaft an einem Donnerstag nach Augsburg fahren und dann an einem Sonntag lässt du die nochmal nach Stuttgart fahren. Das sind 2.500 Kilometer. Riesenprops, weil an beiden Auswärtsspieltagen nochmal eine Choreo sogar dazu von Unioner Seite, also wahnsinnig krass. Aber nochmal, wir haben das Thema so oft, wer macht denn diese Pläne, ey?
Ja, du, also ich reise ja gerne, was Fußball angeht und ich sehe da natürlich direkt wieder den Donnerstag- bis Sonntagstrip. Vielleicht, also ne, man muss das alles immer ins Positive drehen. Einfach am Donnerstag
weil
losfahren.
Weil du außer ein bisschen rumpodcasten nichts machst beruflich, da hast du auch die Zeit dafür.
Hallo. Es ist natürlich
sofort
klar. Es ist
drei Tage Bodensee mit irgendeinem Spiel in der Schweiz oder so.
Ja, also man kann natürlich sich schön was drumherum legen. Das ist alles immer eine finanzielle Frage oder auch eine Frage, wie man sich Sachen Tage freinehmen kann. Und wir haben ja schon oft darüber, oder man spricht ja generell oft darüber, dass man manche Ansetzungen nicht versteht. An einem Sonntag super viele Kilometer zu reisen und ganz spät nachts wieder anzukommen, das ist nicht schön, genau wie teilweise an einem Freitag um 18 Uhr. Das verstehe ich dann auch manchmal nicht. Weiß ich auch nicht, wer da diese Pläne macht. Schön ist es nicht, so viel rumzureisen und im Zug oder im Auto zu sitzen.
Alle würden sich wünschen zu wissen, wer Pläne macht in Berlin. Wir wollen auch an dieser Stelle das Thema aufmachen, auch wenn es eigentlich nicht per se unser Beritt ist von den Vereinen. Samstagabend, Topspiel, zweite Fußball-Bundesliga, ebenfalls Berlin. Hertha BSC ist zumindest ein NOFV-Verein, den haben wir ja auch die Zweitvertretung immer in der Regionalliga Nordost bei uns mit dabei. Thematisch gegen Schalke 04 und es ist das bestimmte Thema. Leider, Küppi, massive Vorwürfe zwischen Fans und Polizei in beide Richtungen. Der Verein da irgendwie irgendwo dazwischen, Hertha BSC als Veranstalter, was man sieht und thematisch hört, es geht um massive Gewalt von der Polizei aus gegen Fans, sagen die Fans und die Polizei natürlich entsprechend mit der Begründung in die andere Richtung und Erklärungsversuchen. Hol uns mal ein bisschen ab, weil du hast da ja schon mal einmal relativ strukturiert drüber gesprochen, sozusagen über dieses Thema, was da wieder passiert ist in Berlin.
Naja, es ist natürlich trotzdem schwer zu beurteilen, wenn man nicht selbst mit dabei war. Es gibt nur so ein paar Fetzen bei Social Media, wo man sieht, wie wirklich Unmengen von Pfefferspray
da in die Fans gesprüht werden. Und das Ganze, wenn man sich das so zusammenbastelt, geht wohl darauf zurück, dass die Berliner Polizei mit enormer Präsenz und mit sehr vielen Beamten da vor Ort war, rund um die Ostkurve, sodass auch einige normale Fans gesagt haben, das kennen wir so nicht, das ist irgendwie was anderes, das ist neu, das war sonst nicht so. Laut Aussage der Fans auch mit relativ großer Aggressivität und durchaus mit so einem gewissen Bedrohungsszenario ist vielleicht zu viel, aber mit einer gewissen Provokation, so stellen es die Fans dar. Die Polizei spricht natürlich genau in die andere Richtung, dass sie von den Fans beleidigt und angegriffen worden sein sollen. Was ich ganz interessant finde, also zunächst mal können wir festhalten, das war ein trauriger Tag für den Fußball, weil es eins der geilsten Fußballspiele in Deutschland hätte werden können. Hertha BSC gegen Schalke. Beide in der zweiten Liga gut drauf, Schalke ganz oben, ausverkaufter Gästeblock, rappelvolles Stadion, Flutlicht. Also es hätte ganz groß werden können, ist es dann nicht geworden, weil die Berliner nach der Choreo zu Ehren von Kai Bernstein, zweiter Todestag, den Support eingestellt haben und dann nach einiger Zeit auch die Ostkurve verlassen haben. Schalke hat sich solidarisiert, das heißt, es war Friedhofsstimmung im Olympiastadion. Und ja, es gab, ich glaube, mittlerweile 50 Verletzte.
Über 50 Verletzte, ja, auf beiden
Seiten. Über 50 Verletzte auf beiden Seiten, wobei, das muss man ja immer dazu sagen, nicht geklärt wurde bislang, wie viele davon auf den Einsatz von Pfefferspray zurückgehen. Das hatten wir ja schon mehrfach bei diversen Sicherheitsdebatten, dass die Polizei dann auf mehrfache Nachfrage von Journalisten erklären musste, dass viele verletzte Beamte auf ihren eigenen Einsatz von Pfefferspray zurückgehen. Keine Ahnung, ob das in diesem Fall auch so ist, möchte ich nicht spekulieren. Aber wenn man diese Bilder gesehen hat, dann liegt der Verdacht zumindest nahe, weil das war wirklich extrem viel. Was ich sehr interessant finde bei dieser ganzen Thematik, ist die Stellungnahme von Hertha BSC. Gestern Nachmittag hat sich die Geschäftsführung geäußert, zusammen mit dem Vorstand. Und es war, finde ich, deutlicher, als man es erwarten durfte, weil die Hertha zum Beispiel folgenden Satz schreibt: In den vergangenen Monaten ist aus unterschiedlichen Perspektiven wiederholt der Eindruck entstanden, dass Einsatzkonzepte und polizeiliche Präsenz von Fans als zunehmend konfrontativ und in der Gesamtheit an Spieltagen, insbesondere am gestrigen, nicht mehr durchgängig deeskalierend wahrgenommen worden sind. Und jetzt wird's spannend. Diese Wahrnehmung teilt auch Hertha BSC und hat entsprechende Beobachtungen wiederholt gegenüber der Polizei adressiert. Das schreiben sie und kurze Zeit später: Hertha BSC hat seit mehreren Monaten den Wunsch nach einem weiterführenden Gesprächsformat mit der Polizei Berlin geäußert, das bislang noch nicht realisiert wurde, und erneuert diesen Wunsch hiermit nachdrücklich. Also man kann da schon deutliche Unzufriedenheit rauslesen, was von der Hertha gegenüber der Berliner Polizei. Und wenn man sich das so durchliest und wenn man sich die Statements der Fanhilfe und die Aussagen verschiedener Fans aus Berlin so anhört, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass das Auftreten der Berliner Polizei mit Deeskalationsstrategie wenig zu tun hatte.
Grundlegend, ne, man muss da, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so eine Generalkritik fällt oder dass es so eine ablehnende Haltung annimmt. Ich habe überhaupt nichts gegen die Polizei oder gegen irgendjemanden, der da, darum geht es auch
das,
nicht.
Das, ne, ganz kurz, das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen.
Nein, das weiß ich, aber du weißt, also ja, ne, du weißt ja, dass es dann schnell dann so ausgelegt wird, wie das ist eine generelle Antipathie gegenüber der Polizei als ausführende Gewalt. Überhaupt nicht. Ich habe auch schon oft genug Danke gesagt und mir wurde oft genug auch schon geholfen von der Stelle aus, aber ich habe auch, das ist eine gefühlte Wahrnehmung von den Videos, die man auch sieht, und man muss da immer aufpassen, gerade heutzutage, was so KI und so natürlich auch alles möglich macht, was da an Videos alles sozusagen kursiert. über diese Vorfälle auch, wo teilweise eben auch 4, 5 Polizisten auf einer Person knien, um die festzuhalten. Völlig unverhältnismäßig, wenn ich dann die Tatbestände lese, die laut der Polizei Berlin bei Twitter und Instagram dafür gesorgt haben, sollen eben für solche Bilder, dass es da teilweise um solche Sachen geht, die ich überhaupt nicht kleinreden möchte, aber wirkt relativ lapidar gegenüber den Bildern, die man eben sieht, die dann diese Reaktion hervorrufen. Sowas wie Verdacht auf Beleidigung. Also ich brauche eigentlich nur was in meinen Schal, den ich bei Kälte hochziehe, reinhusten und das legitimiert dann augenscheinlich für Teile der Polizisten derartige Pfefferspray-Orgien, möchte ich es fast schon nennen. Also das ist halt dann ein bisschen fraglich. Hat ja auch dann Hertha auf der Gegenseite dann, also die Fanszene, gesagt, hey, wir sind gewiss keine Kinder von Traurigkeit und auch, da gibt es bestimmt auch Gründe und Auslöser für, aber die Verhältnismäßigkeit, die darf dann, glaube ich, da halt wirklich hinterfragt werden zwischen Auslöser und dann der Reaktion der Polizei, weil ich finde, was man immer nie vergessen darf, trotz allem, wie schlimm das ist und Diffamierungen, und ich will nicht wissen, was man sich als Polizist da alles anhören muss, 100% bin ich voll dabei. Aber du bist trotzdem auf der Seite mit dem 40 Kilo Panzer um dich rum. So. Und mit deinen 100 Kolleginnen und Kollegen um dich herum. Und das ist dann trotzdem, finde ich, immer irgendwie irgendwo eine Verhältnismäßigkeit geboten. So. Und das ist ja in dem Fall wieder mal höchst fraglich und genauso nervig wie das Müllauto im Hintergrund bei mir hier.
Es werden jetzt, glaube ich, Berichte gesammelt von allen, die da mit vor Ort waren. Ja, hoffen wir mal, dass sie da beide Seiten irgendwie aufeinander zugehen, dass vielleicht die Polizei irgendwie dieses Gesprächsangebot da mal annimmt und ja, dass einfach Fußballspiele nicht überschattet werden von sowas und man dann da ohne Support so ein Spiel schaut und eigentlich so ein schönes Fußballfest, wie du es gesagt hast, Küppi, dann irgendwie, ja, so runtergezogen wird, die Stimmung so runtergezogen wird.
Ich ziehe sie wieder hoch, Männer, versprochen, denn es gibt Fortschritt. Ja. Es gibt Fortschritt, ja, es gibt Fortschritt, und zwar in einer, vielleicht in der wichtigsten Rubrik dieses Podcasts.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Küppi, denn, das haben wir natürlich nicht vergessen, da lassen wir niemanden vom Haken hier bei uns, bei Im Osten geht die Sonne auf. Wir vergessen das nicht. Hier gibt es einiges zu tun in der Regionalliga. Und es gibt eine Idee, es gibt eine klare Idee, so wie ich das vernommen habe. Du bist unser Reformexperte, Papst Küpper, Reformpapst Küpper. Hol uns bitte mal ab auf dem aktuellen Stand. Es riecht zumindest das erste Mal so nach einer konkreten Lösung, zumindest mal so auf Papierform. Oder bin ich da ja schon wieder zu optimistisch und zu gehypt?
Auf goldenem päpstlichen Papier.
Okay.
Man ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Das kann man, glaube ich, festhalten. Also was jetzt stattgefunden hat, war das erste Treffen im neuen Jahr der Arbeitsgruppe in Frankfurt. Wir hatten ja das schon thematisiert, dass man da zusammenkommt, um dann wirklich eine Lösung zu finden. Es war jetzt zu lesen von einem dynamischen Modell, wo also je nachdem, welche 80 Mannschaften in dieser viergleisigen Liga dann teilnehmen, dass dann je nachdem zugeschnitten wird, damit die Fahrtwege nicht zu weit werden. Das Ganze allerdings unter Berücksichtigung von besonderen Rivalitäten. Also sollen dann nicht Vereine auseinandergerissen werden, die Derbys gegeneinander spielen könnten. Die sollen dann nicht in unterschiedlichen Ligen spielen. Das Ganze, wie gesagt, dynamisch von Jahr zu Jahr neu zugeteilt. Das ist zumindest angedacht, was zu lesen war. Und was man aber, glaube ich, in jedem Fall festhalten kann, ist, dass der DFB auf jeden Fall eine Lösung möchte. Also, dass wir zurückfallen zum Status quo und gar nichts passiert, das ist Stand jetzt hart an der Grenze zu ausgeschlossen. Es wird in irgendeiner Form eine Lösung geben. Im Moment sieht es auch sehr gut aus, dass der Nordosten oder die Regionalliga Nordost nicht komplett zerschlagen wird, auch wenn sich natürlich alle, wenn es denn ein solches dynamisches Modell tatsächlich werden sollte, darauf einstellen müssen, dass es mal den einen oder anderen Härtefall gibt. Das ist dann halt so. Dafür hast du dann eine gerechte Aufstiegsregelung mit 4 Meistern in 4 Regionalligen. Ja, wir können festhalten, der Weg wird weiter gegangen und sie sind auf einem sehr guten Weg, und es deutet ganz viel darauf hin.
dass es am Ende tatsächlich eine Lösung geben wird und wir diese unsägliche, nur 4 Meister aus 5 Ligen dürfen aufsteigen, Variante bald hinter uns lassen können. Im Februar ist das nächste Treffen. Bin gespannt, inwieweit man da dann schon einen Schritt weiter kommen kann oder vielleicht sogar schon klar fixieren kann, was dann geplant ist ab der übernächsten Saison.
Das sind auch schöne News fürs neue Jahr.
Ja, ja, wunderbar. So, und das war auch für uns ein langer Weg heute. Oder Gregor, du zuckst noch so an, deine Halsschlagader,
ja, die will noch was rauslassen. Ich muss natürlich noch Sachen empfehlen. Das mache ich ja immer, mache ich ja sehr gerne.
Bitte empfehlen uns Sachen, ja.
Über die Geburtstage geredet. Es gibt einen schönen Film vom MDR, Unsinkbar 60 Jahre FCH. Da geht es um die Geschichte von Hansa Rostock. Ist wirklich fantastisch. Da wird mal so durch die Vergangenheit gegangen. Viele Spielszenen, viele Interviews. Die Geschichte von Hansa Rostock und unsere Kollegen Alk Gallay und Marion Tetzner haben einen tollen Film gemacht über die Legende Hans Meyer. Mensch Meyer heißt der, Hans der Fußballphilosoph. Ja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Hans Meyer, absolute Koryphäe, absolute Legende, die geilsten Sprüche rausgehauen, Riesenerfolge gehabt. Beide in der ARD-Mediathek zu sehen und wirklich große Empfehlungen, wenn er heute Abend noch nichts vorhabt oder diese Woche. Guckt euch das mal an, ist wirklich toll.
Genau, und dann bitte noch einschalten am Samstag, ne? Live-Fußball im MDR natürlich auch wieder, unter anderem da Erzgebirge Aue gegen Ulm und unseren Podcast, ihr wisst es, jeden Montag jetzt wieder druckfrisch direkt ins Ohr geträufelt mit Küppi, mit Gregor und mit mir in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, schreibt uns gerne, bewertet gerne nach wie vor, auch im Jahr 2026. Hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert heute, haben wir aber auch einiges zu besprechen gehabt.
Ey, entsprechend
es ist wirklich Unterhaltung.
Paddy, da haben wir über Aue gegen Ulm noch gar nicht gesprochen. Pavel Dotschev kehrt zurück ins Erzgebirge.
Wir haben sogar noch ein paar Snackables weggelassen für nächsten Montag. Dann also schon mal weckerstellen.
Wirklich.
Am Montag dann wieder. Gerne. Männer, hat Spaß gemacht mit euch. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Gerne Feedback in die Kommentare überall, wo es geht. In die DMs, eure Kreisliga-Geschichten. Alle, wir nehmen alles. Wie letztes Jahr. Wir nehmen einfach alles.
Gebt uns alles. Ich war ein paar Mal angesprochen im Stadion in Rostock, sogar von Rostockern, die gesagt haben, danke für euren Podcast, ist schön. Ich wurde aus dem Auswärtsblock von Aue wurde ich fotografiert, als ich da am Mikro stand mit René Kindermann. Ich so, ach hallo, grüß dich. Hab ich ein paar Fotos geschickt bekommen von mir selber bei Instagram, fand ich auch schön. Also, bleibt dabei, gebt uns Feedback, vielen Dank. Der Ostfußball vibriert
Gregor auf der Straße, wenn ihr ihn seht.
Schön,
genau,
schön mit euch,
Gregor irgendwo.
Schön mit euch zu sprechen wieder über das ganze Wochenende.
Macht's gut, Männer. Bis bald. Ciao, ciao.
Leute, es war ein Fest. Haut rein.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.